Reinreden, der Podcast für Berater, Coaches, Trainer und Therapeuten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier beim Reinreden. Heute geht es mir um den Konstruktivismus. Also mit anderen Worten, wie man seine Klienten entsprechend an so eine systemische innere Grundhaltung heranführen kann. Insbesondere geht es mir hierbei um den Zusammenhang mit dem Verlust nahestehender Angehöriger. Mich beschäftigt also heute das Thema Tod und der Umgang mit dem Tod. In meinem Studium hatten wir ein Seminar dazu, wo wir alle möglichen Stationen des Todes besucht haben. Also von einem Krematorium über ein Hospiz, auf Intensivstationen waren wir etc. Das war sehr interessant. Und das Seminar hieß damals Der Tod als Problem der Lebenden. Und das war sehr interessant. Heute möchte ich dir allerdings nicht von meinem Studium berichten, sondern als Berater, Coach, Trainer und vielleicht eher weniger als Therapeut. Die sind da ja erfahren in dem Bereich. Ich möchte dir eine Methode vorstellen, die du vielleicht noch nicht kennst, die dir aber vielleicht hilfreich erscheinen könnte im Umgang mit deinen Klienten. Eventuell erleichterst du ihnen dabei die Verarbeitung des Verlustes, des Todesfalls. An dieser Stelle ist mir allerdings sehr wichtig, klarzumachen, dass ich hier keine Technik der akuten psychosozialen Notfallversorgung vorstellen möchte. Also in Akutfällen gibt es ganz, ganz andere Möglichkeiten und Notwendigkeiten, um einem Menschen in psychischer Not Hilfestellung anzubieten. Ich bin kein Psychotherapeut und möchte hier auch auf gar keinen Fall als solcher auftreten. Zum Thema Konstruktivismus habe ich also heute etwas vorbereitet. Dann steigen wir mal ein. Bevor wir über die Methode sprechen, möchte ich noch mal kurz klären, was ich denn für eine Vorstellung habe von diesem Begriff. Was ist meine Definition von Konstruktivismus? Ich persönlich finde, es ist eine philosophische, eine psychologische Denkrichtung, eine Art, wie Realität beschrieben werden kann. Man geht also davon aus, dass das Wissen um die Umstände oder anders die Bedeutung von Umständen nicht immer objektiv für alle Menschen gleich sind. Jeder hat seine eigenen Filter und jeder nimmt es selber für sich anders wahr. Vielmehr sind also von Mensch zu Mensch individuell und ganz persönlich Realitäten konstruiert, dargestellt. Für Laien ausgedrückt, aus unserer Sicht auf die Welt, können wir dann auch unser Verständnis von der Welt, von den Dingen der Welt, konstruieren, selber gestalten. Wir haben also unsere Erfahrungen, die hier einfließen. Was haben wir vorher schon mal diesbezüglich erleben müssen, dürfen, können? Wie interagieren wir mit Menschen in solchen Situationen? Und wie interpretieren wir auch das, was wir im Grunde genommen in dem Zusammenhang erleben? Mensch kann und sollte also diesen Vorteil, diese Möglichkeit zum selber Konstruieren, in seine Trauerarbeit mit einfließen lassen. Und das ist halt für viele Menschen unbekannt und genau da denke ich, da kommen wir dann ins Spiel als Berater, Trainer und Coaches. Du kannst also deinem Klienten hier Wege aufzeigen, wie er mit dem Verlust auf eine positive Art umgehen kann. Positiv. Das ist in unseren Breiten, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Tod eine eher schwierige Kombination, die man sich vorstellen kann. Die Trauer in eine positive Form zu bringen, fällt vielen Menschen schwer. Es gibt aber Beispiele und ein solches Beispiel möchte ich dir gerne kurz aufzeigen hier. Nehmen wir mal das Beispiel aus Mexiko. Um den 2. November herum wird der Día de los Muertos gefeiert. Bei dieser alten Tradition, die ich meine von den Azteken stammt, feiern die Menschen dort das Leben und zwar zusammen mit den Verstorbenen. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Sie stellen Fotos auf, in der Regel Fotos auf Altäre. Da gibt es dann auch viel zu essen und zu trinken, es gibt Musik, es wird gefeiert. Also es wird quasi das Leben gefeiert, zusammen mit den Verstorbenen. Das ist eine positive Art zu feiern, ein positiver Umgang. Ich will sogar fast sagen, eine Art glücklicher Umgang. Das ist, glaube ich, bei uns in den Breiten nicht so üblich. Es handelt sich also um einen respektvollen Umgang, der trotzdem in einer Form von Feiern stattfindet. Ich finde das faszinierend. Und auch wenn manche Leute denken, ja, fällt ja auf den um den 31. Oktober rum, dieses Datum, der Dia de los Muertos hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Halloween zu tun. Halloween ist typisch US-amerikanisch und ja, ich persönlich empfinde das immer so ein bisschen düster. Ne? Also ganz anders als das, was ich über die mexikanische Variante erfahren habe. Also das Aufstellen von Erinnerungsfotos ist prinzipiell schon mal eine gute Strategie. Gehen wir nochmal zurück auf unsere Breiten. In unseren Breiten ist es auch üblich, Fotos von Verstorbenen aufzubewahren, auszustellen. Wir haben zum Teil auch eine Form eines Altars in unserer Wohnung. Achte mal bei dir in deiner Wohnung drauf. Fast immer gibt es irgendwo eine Ecke, wo eine Kommode steht oder eine Wand, an der Fotos hängen von Familienangehörigen, von Freunden, von wichtigen Menschen. Und zum Teil sind diese Menschen dann auch schon verstorben. Es muss also jetzt nicht ein Altar sein, wie in Mexiko, aber naja, es hat halt doch so ein bisschen den Touch von einem Altar. Manche Menschen gestalten dann auch schon Fotokollagen, also sammeln Bilder von einzelnen Personen, die gestorben sind, und stellen die zusammen in Form einer Collage und hängen die auf. Das kann schon, das bloße Aussuchen dieser Bilder kann eine tiefgreifende, emotionale Bewegung aktivieren. Ja, ich würde sogar so weit gehen, das kann ein Stück weit auch heilen. Also die Erinnerungsfotos erlauben es uns, schöne Momente, die wir mit den Verstorbenen erlebt haben, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das finde ich ganz wunderbar. Diese visuelle Hilfe ist also auch ein Teil dieses positiven Aspektes. Ich finde das ganz wichtig, hier schon mal festzuhalten. Also die Idee, die ich dir gleich vorstellen möchte, ist gar nicht so abwegig, wie ich finde. Wenn ich jetzt zusätzlich meinen Klienten dazu bringe, ein Foto zu erstellen, ein Foto aus der Gegenwart, und in dieses Foto quasi den Verstorbenen hineinzustellen, heutzutage würde man, glaube ich, sagen, hinein zu Photoshoppen, dann ist das nochmal eine ganz andere Qualität. Also nochmal, die persönliche Erstellung einer Collage aus Erinnerungsfotos des Verstorbenen, also Aufnahmen dieses Menschen, die quasi transferiert werden in ein Foto der heutigen Zeit. Technisch übrigens überhaupt kein Problem. Also das besagte Photoshop-Programm braucht man gar nicht. Man kann heutzutage in jedem Smartphone, egal ob iOS oder Android, da kann man ohne weiteres Bilder bearbeiten. Das funktioniert ganz gut. Und so könnte, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Foto aus der Vergangenheit genommen werden, auf dem ein Vater mit seinem Kind, mit seinem kleinen Kind abgebildet ist. Und der Vater ist vielleicht dann schon gestorben. Und so könnte man auf dieses Foto vom Vater mit dem kleinen Kind das erwachsene Kind, den Menschen, deinen Klienten, hinein photoshoppen, hinein konstruieren. Und so hat dieses erwachsene Kind quasi eine Aufnahme von dem verstorbenen Vater mit seinem kindlichen Ich. Dieses kindliche Ich ist dann halt aufgehoben zwischen diesen zwei Personen, zwischen dem Vater und dem erwachsenen Ich. Das ist, wie ich finde, eine ganz schöne Vorstellung. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass unser Gehirn ja bekannterweise zwischen Aufnahmen oder Hörensagen, Fantasie und erlebten Bildern nicht immer im Detail unterscheiden kann. Also man sagt beispielsweise, dass es Menschen gibt, die sich an Situationen erinnern, sich aber vielleicht nicht ganz sicher sind, ob diese Situation einfach wirklich erlebt, erinnert wurden oder ob man sich einfach nur an das Foto von dieser Situation erinnert. Naja, egal. Diesen Umstand kannst du ja dann als Berater und Coach mit deinem Klienten besprechen. Auf jeden Fall finde ich es sehr hilfreich, diese Methode anzuwenden. Du kannst sie deinem Klienten so zu Nutzen machen. Die Erstellung von Erinnerungsfotos hat also eine, na, ähnlich wie therapeutische, aber auf jeden Fall eine kreative Möglichkeit, die Trauer zu verarbeiten. Denn schon allein die Vorstellung, dass dein Klient in seinen Fotoalben nach einer passenden Aufnahme sucht und darin, in dieser Suche, in dem Prozess, sich bereits mit der Vergangenheit beschäftigt und das gute Gefühl von der Vergangenheit dann mit in die Gegenwart nimmt, weil er ja das Foto heute in deinem Setting quasi ergänzen möchte. Das finde ich einfach klasse. Ja, das Setting, ganz genau. Also bei mir ist das die Insel Grafenwerth und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Fotos zu schießen. Und um mal ganz pragmatisch zu werden, du kannst mit dem Smartphone deines Klienten ein Foto von ihm schießen, vor einem Baum, auf einer Parkbank oder mit dem Rhein mit einem Fluss im Hintergrund. Und dieses Foto kann dann als Basis genutzt werden für diese Fotokollage. Am einfachsten übrigens, auch für Menschen, die nicht in irgendeiner Form technikaffin sind, am einfachsten funktioniert das mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen, weil da die Übergänge so ein bisschen verschwimmen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Hilfreich ist in dem Zusammenhang auch die auslösende Entspannung deines Ortes. Das ist ja eine Stärke der Beratung im Gehen, dass wenn du dich draußen an der frischen Luft bewegst, moderat gehst, du runterfährst, also dein Klient sich komplett entspannt. Und abseits vom Alltagsstress und von der fordernden Umwelt kann er sich also hier auch ein bisschen mit seiner Vergangenheit beschäftigen und die Trauerarbeit bewältigen. Das beginnt dann, wie gesagt, auch schon bei der Suche des passenden Bildausschnitts. Ganz praktisch eine Bank oder die Wiese oder eben das Foto am Fluss. Die Umsetzung ist dann relativ einfach. Nach der Bearbeitung des Bildes kann man in diversen Drogeriemärkten die Fotos für kleines Geld ausdrucken. Das ist also auch für nicht so gut situierte Klienten tatsächlich kein Problem. In der systemischen Beratung haben wir auch eine andere Technik, in der wir mit Fotos arbeiten, und zwar ist das die Genogrammarbeit. In der Genogrammarbeit wird also quasi, ich nenne das mal, ein Stammbaum der Familie erstellt und der Blick in die Vergangenheit gerichtet. Wer hat mit wem zusammen welche Kinder gehabt? Wann ist wer verstorben? Wann hat wer geheiratet? Ein Stammbaum eben. Generationen in die Vergangenheit blickend, wird dieser dann oftmals auch mit Fotos bestückt. Also auch eine schöne Form, die Erinnerung hochzuhalten. Wenn du Interesse an der Einführung in die Genogrammarbeit hast, dann findest du hier in meinen Shownotes einen Link zu einem Buch, zu einem Taschenbuch aus dem Jahr 2011. Das Buch ist von Bruno Hildebrand und ja, ist vielleicht schon ein bisschen älter, aber wie ich finde, gibt es eine ganz gute Übersicht über die Genogrammarbeit. Soweit, so gut. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, du konntest die ein oder andere Anregung mitnehmen und ich würde dich einladen, das einfach mal auszuprobieren. Bei deinem Podcast-Programm, bei deinem Anbieter, wo du diese Folge, diese Episode gehört hast, kannst du freundlicherweise auch eine positive Bewertung über den Podcast hier, über das Reinreden hinterlassen. Ich würde mich sehr darüber freuen, denn das ermöglicht mir, ja, einen weiteren Kreis zu drehen, einen weiteren Kreis zu ziehen und mehr Menschen mit meinem Podcast zu erreichen. Lass es dir gut gehen und vergiss nicht, mit mir kannst du reinreden. Thank you.